Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss, ich bin Lektor bei Brunnen. In unserem Podcast geht es natürlich um Bücher und ums Lesen. Frei nach dem Motto Ohren auf beim Bücherkauf wollen wir Ihnen mit unserem Podcast dabei helfen, sich für die richtigen zu entscheiden. Wir stellen Ihnen Bücher aus dem Brunnen Verlag vor und zwar in kurzen Interviews. Und wenn Ihnen das gefällt, was Sie hören, bei uns gibt es dann das Buch zum Podcast sozusagen. Das Buch, um das es heute geht, ist eine Biografie. Der Titel Timothy Keller, was ihn prägte, Menschenbücher und ein gnädiger Gott. Geschrieben hat es Colin Hansen, betreut hat die deutsche Ausgabe mein Kollege Uwe Bartelmann. Hallo Uwe.
Hallo Stefan.
Uwe, du bist Lektor, du bist Theologe. Timothy Keller begleitet dich schon eine ganze Weile. Eine Biografie über ihn, ist das sowas wie jetzt so ein Herzensprojekt für dich geworden?
Ja klar, natürlich. Vor allem, weil es natürlich auch irgendwo, da kommt was zusammen, was mich jetzt auf meinem Schreibtisch die letzten Jahre sehr intensiv beschäftigt hat, immer wieder. Also ich habe weit über 20 Bücher, glaube ich, von ihm lektoriert. Hat natürlich auch einen Wermutstropfen. Sein Buch über Vergebung, das jetzt im Herbst erscheint, was gerade in der Herstellung ist, das wird leider eben auch sein letztes sein.
Ja, du sagst gerade, du bist Theologe, hast auch als Pastor gearbeitet. Inwiefern war denn Timothy Keller für dich, also was hat dich denn daran ursprünglich mal interessiert, wo du sagst, das Wort, der ist irgendwie spannend, da muss ich mal mehr wissen von.
Sein erstes Buch, auf das wir gestoßen sind, war ja sein absoluter Bestseller auch, das war das Buch Warum Gott. Und da, und das ist das, was ihn eigentlich auch daran ausmacht, war das Spannende, dass Tim so über seinen Glauben redet, dass er für seine völlig säkularisierten Zeitgenossen in Manhattan, und daraus ist dann das Buch entstanden aus den Gesprächen, dass das für die verständlich und relevant war. Und dadurch erklärt sich dann auch das Wachstum seiner Gemeinde da, die er ja in Manhattan gegründet hat. Und Tim war jemand, der hat selber gedacht. Das hat mich immer beeindruckt und unheimlich viel gelesen. Also wenn er alles zitiert, das ist schon Wahnsinn.
Auch aber das klingt so spannend, wenn ein Theologe das sagt, Tim hat selber gedacht. Ist das nicht so üblich bei euch?
Ja, viele sind ja so in ich sag mal, in gewissen Traditionen drin, in Denktraditionen. Der eine sagt, ich bin jetzt meinetwegen Baptist, Lutheraner oder sonst wer. Ja. Und Tim nimmt aus allen verschiedenen Traditionen das, wo er sagt, ja, das macht jetzt Sinn. Also du kannst ihn deswegen auch nicht irgendwie in so die Schublade konservativ, liberal oder was auch immer einordnen. Ja. Und das, solche Leute finde ich immer spannend, die Querdenker sind.
War das die Herausforderung? Du hast gerade gesagt, der mitten in New York, Manhattan, 9/11, also dieser Anschlag auf die Twin Towers spielt ja auch eine Rolle. Da haben sich Menschen in seine Kirche geflüchtet. Aber wenn du eine Kirche hast, also bei uns jetzt hier mitten auf dem Land, ist ja nochmal was anderes. Aber hey, mitten in New York, mitten in so einem Schmelztiegel, da muss man ja anders Kirche leben oder vielleicht auch neu erfinden, oder?
Ja, absolut. Und genau das war das, weswegen Tim da in Manhattan angefangen hat. Er hat gesagt, ich möchte eine Kirche machen, die Kirche für diese Stadt ist, die sich den Menschen in ihrer Kultur, so wie die Leute ticken, zuwendet. Und dass das nicht nur ein Slogan war, das hat sich eben gerade auch nach 9/11 gezeigt. Also die Gemeinde und auch Tims Wohnung, das lag in Sichthöhe und auch vor allem auch Riechweite der Twin Towers. Also tagelang, schreibt er, hat da ein widerlicher Gestank über der Stadt gelegen. Und in dieser Situation hat die Gemeinde in Manhattan unheimlich viel Hilfe geleistet. Also ganz praktisch, klar, die Leute, die traumatisiert waren, auch viele Leute, die obdachlos waren, weil ihre Wohnungen nicht mehr zu begehen waren und so weiter. Und da war die Gemeinde da, war da für den Stadtteil. Aber spannend fand ich auch, wie Tim sich in dieser Situation inhaltlich positioniert hat. Die Gemeinde war halt eben plötzlich natürlich ein nationaler Hotspot. Also wenn das in deiner unmittelbaren Nähe sowas passiert, klar. Der Gottesdienst war brechend voll und dann kommt der Fernsehsender CBN und will den Gottesdienst übertragen. Und die Macher dieser Sendung, das hieß 700 Club, muss in den USA eine der prominentesten christlichen Sendungen sein, die hatten vorher schon rausgehauen, also Amerika hätte jetzt bei 9/11 den Anschlägen bekommen, was sie verdienen, weil das sei eine Strafe Gottes für Abtreibung, Homosexualität, Feminismus, Heiden, alles Böse, was du dir so denken kannst. Ne, so.
Das war jetzt die Retourkutsche sozusagen, 9/11.
Ja,
für alles
das war deren
Schlechte.
Sicht, das hatten die rausgehauen. Und Kathi,
Ja.
die kamen an, fuhren auf das Hof von der Gemeinde und Kathi Keller, dafür war dann Tims Frau zuständig, hat die vom Hof gejagt. Haut ab und kommt nie wieder. Und da merkt man, das war seine DNA. Für die Stadt da sein, die Menschen praktisch lieben und dabei aber eben auch das Evangelium und Jesus verkündigen, und so Kirche sein.
Das heißt, er hat sich da, wenn man das mal so sagen könnte, von so einer frommen Szene irgendwo in den USA auch bewusst abgesetzt. Oder wie würde ich das einordnen?
Er hat einen dritten Weg gesucht, würde ich sagen. Also er ist tatsächlich, seine Mutter war sehr fromm, sehr dominante Frau auch, von der er sich erstmal freistrampeln musste. Sehr streng und gesetzlich war die unterwegs und auch wohl dann in verschiedenen Gemeinden und dann zum Schluss wohl in einer sehr strengen Gemeinde. Und da hat der tatsächlich eine Phase gehabt, Tim, als er jung war, so Student, wo er sich gefragt hat, will ich mit diesem Gott und dieser Kirche überhaupt noch was zu tun haben? Und vor allem dann auch, weil er nicht zusammengekriegt hat, dass viele fromme Evangelikale in den USA damals die Bürgerrechtsbewegung nicht unterstützt oder eben sogar bekämpft haben. Also er hat nicht auf die Kette gekriegt, wie kannst du Christ sein, der was von der Liebe Jesu erzählt und gleichzeitig Rassist? Das hat für ihn nie zusammengepasst. Und dann hat er tatsächlich den evangelikalen Aufbruch der 70er Jahre, also Namen wären aus England John Stott, Billy Graham und so, die haben ihm einen dritten Weg gezeigt zwischen einem Fundamentalismus, einer Gesetzlichkeit und einer liberalen Beliebigkeit auf der anderen Seite, wo dann letztlich ja gar keine Glaubensüberzeugungen im schlimmsten Fall mehr stehen bleiben. Und er nennt das evangeliumszentriert. Also tatsächlich evangelikal vom Ursprung des Begriffs war eine Gegenbewegung gegen gesetzlichen Fundamentalismus. Da merkt man, dass sich so ein Begriff ja vielleicht auch ziemlich wandeln kann. Was du übrigens auch sogar bei Keller nachlesen kannst. Auch dazu hat er mal was geschrieben. Aber das hat ihn damals. Er hat immer diesen dritten Weg gesucht und er war kein Entweder-Oder, sondern sowohl als auch-Typ. Er hat überlegt, was ist jetzt berechtigt von dem, was ich da finde, meinetwegen bei den ganz Liberalen, ihr Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite die Glaubensgrundlagen, das hat er nie irgendwie dann in Frage gestellt, das Evangelium von Jesus, Glaube an die Autorität der Bibel, da war er dann wieder sehr konservativ. Aber da konnte man ihn eben nie eindeutig in Schubladen stecken. Und natürlich mit dem, was er gemacht hat, gerade dass er auch sagte, soziale Gerechtigkeit, der Arme hat ein Anrecht darauf, dass er unterstützt wird, dass ihm geholfen wird. Das hat er im Alten Testament gefunden. Rassismus ist mit dem christlichen Glauben absolut unvereinbar. Damit stand er bis zum Ende, bis kurz vor seinem Tod, gerade so mit den Trump-Evangelikalen in Amerika, ich glaube, da stand er ziemlich quer im Stall und da hat er auch ziemliche Konflikte gehabt.
Habe ich das so verstanden? Also er hat so seinen eigenen Weg gesucht, also hat Glauben nie aufgegeben, den Kern von Glauben, aber hat immer wieder Positionen in Frage gestellt. War die Motivation dafür auch seine Kirche, sag ich mal jetzt in New York? Weil ich meine, hat ja auch versucht, die Menschen zu erreichen da mit ihren Herausforderungen im alltäglichen Leben. Welche Rolle hat das für ihn gespielt, diese Gemeindearbeit vor Ort?
Das war tatsächlich für ihn seine zentrale Berufung, die er gesehen hat. War für uns jetzt als Verlag von Nachteil, wir hatten verschiedentlich Anfragen, ob wir ihn als Redner kriegen für Deutschland von großen Kongressen. Aber er hat gesagt, nein, mein geistlicher Auftrag ist diese Gemeinde und mein Auftrag ist eben auch nicht, nachdem die Gemeinde prominent geworden war, dass jetzt die Frommen aus ganz USA dahin pilgern und frommer Tourismus und so, sondern wirklich für die Leute da zu sein, die hier in der Stadt leben. Und er hat sich mit ganz vielen Leuten immer in einem Café da in dem Stadtviertel getroffen. Also die haben zur Hälfte von Keller gelebt, weil er immer irgendwen angeschleppt hat, mit dem er gerade unterwegs war.
Cool. Und wahrscheinlich so die Idee, naja, wenn ihr wissen wollt, was ich denke, lest meine Bücher, oder?
Ja, also
Ja.
natürlich, er hat geschrieben, um natürlich für die Leute, wollte er wahrscheinlich schon auch ein bisschen, ich sag mal, auch die fromme Welt mal mit herausfordern, prägen. Aber ja, in den Büchern hat er die Themen, die großen Themen, die ihn beschäftigt haben, auch Thema Angst, Thema Leid, die hat er da alle beschäftigt. Eben auch gerade so das Warum Gott, das ist wirklich daraus entstanden, Was sind die Fragen, die mir hier in 20 Jahren Gemeindearbeit immer wieder gestellt werden?
Und halt eben geerdet, weil mir fällt es auf, also wenn man jetzt so ganz grob, sag mal, das amerikanische Christentum von außen anguckt, viele platte, große Antworten, aber so wenig im Detail. Ich denke, wie hat sich Keller denn dann positioniert? Weil da hat sich ja auch viel verändert. Du hast es gerade erwähnt, die Menschenrechtsbewegung, Bürgerrechtsbewegung, die Jesus People und was auch immer, was jetzt und bis hin zu Trump oder sowas. Mhm. War Keller da immer so ein Alien in dieser ganzen Gesellschaft oder wie würdest du das einschätzen?
Das glaube ich jetzt, Alien würde ich nicht sagen. Da gab es diese Bewegung IVP in den 60er Jahren, das war so die Studentenbewegung bei uns ungefähr, so SMD, das war so sein Background. Das waren schon viele, die eben dann den sehr fundamentalistischen Glauben ihrer Eltern hinterfragt haben und gesagt haben, wie können wir das Evangelium ins Zentrum stellen. Er hat dann die Gospel Coalition gegründet, das ist ein einflussreiches Netzwerk, die genau dasselbe wollen. Also nicht wir arbeiten uns an fundamentalistischen Gesetzen ab, sondern was ist der Kern des Evangeliums und worum geht es da? Aber eben dann auf der anderen Seite, klar, sein Engagement für soziale Gerechtigkeit, für in der Stadt zu wirken, das ist bei vielen amerikanischen Evangelikalen vielleicht nicht so ganz Konsens. Ne? So, weder meine die Befreiungstheologie hält das für politisch links und er wurde am Ende, wurde ihm unterstellt, er sei Demokrat und Kommunist und ich weiß nicht, was man da noch alles böse sein kann.
Das ist ja mittlerweile, früher wurden die Kommunisten gejagt und jetzt sind es die Demokraten schon fast, wenn man
ja,
das
so mitkriegt. Ja, und er hat ziemlich zu Anfang, frag mich jetzt nicht genau, ob es vor der Wahl so war oder nach der Wahl von Trump, aber schon einen Brief amerikanischer Leiter initiiert, unterzeichnet, die sich eben gegen Trump und seinen Rassismus in aller Deutlichkeit gewehrt haben. Wow. Und da hat er Position bezogen, obwohl er an sich so ein verbindender Typ war. Also er war nie der Konfrontation gesucht hat. Er wollte Menschen erreichen. Mhm. Er war jetzt nicht der Streiter, der dann irgendwie da...
Hat sich da aus vielem rausgehalten. Jetzt mal die Frage, eine Biografie über Timothy Keller. Er ist jetzt vor kurzem gestorben. Da passt natürlich so eine Biografie auch ganz gut. Aber wie kann man ein Leben, was, wie du geschildert hast, das so vielfältig ist und so viele Dimensionen hat, in ein Buch packen? Was ist denn die Idee von dem Buch? Sein ganzes Leben zu erzählen oder wie habt ihr da Schwerpunkte gesetzt?
Ja, er erzählt schon das Leben, er geht die Biografie viel durch, also von vorne bis hinten. Das heißt, die ist tatsächlich noch vor seinem Tod auch entstanden und veröffentlicht in den USA und ist... ja, quasi von Keller sozusagen auch noch autorisiert worden, auch von der Familie begleitet worden. Es ist jetzt also keine distanziert wissenschaftliche Biografie, sondern sehr stark auch, obwohl durchaus auch in manchen Punkten oder vielen Punkten auch kritisch, das war Keller mit sich selber wahrscheinlich auch. Aber was Hansen eigentlich wollte, war jetzt auch nicht zu zeigen, was hat der Keller alles gemacht und bewirkt, also die große Gemeinde in Manhattan, das große Netzwerk, Gospel Coalition, weiß ich was, der große Einfluss, den er zweifelsohne gehabt hat. Ich denke, er war einer der wichtigsten Kirchenleute der letzten Jahrzehnte weltweit, wenn man den Einfluss mal anschaut. Darum ging es ihn eigentlich gar nicht, sondern es ging auch nicht darum, einfach das Leben nachzuerzählen. Das war vielleicht auch nicht so spannend, also Pastor in zwei Gemeinden gewesen, da gibt es Leute, die haben Aufregenderes erlebt. Aber zu zeigen, wie ist dieser Keller eigentlich, wer ist das eigentlich wirklich und wie ist er der geworden, der er ist? Also was hat ihn geprägt, was hat er gedacht, welche Leute hat er gelesen? Und man lernt natürlich bei der Biografie auch so die ganzen Hintergründe, also wer sich ein bisschen auch für Amerika, für Geschichte interessiert, so aus der Zeit kennen. Aber man versteht tatsächlich diesen Keller, auch wenn man wie ich fast alle Bücher lektoriert hat, man versteht ihn danach anders und tiefer und bei vielen Sachen kommt dir plötzlich so, ach, da kommt der Gedanke her, da hat er das her, was er in den Büchern ja nicht immer einzeln schreibt. Mhm. Man lernt den Menschen kennen, man lernt aber eben vor allem auch sein theologisches Denken kennen und was hat ihn bewegt, was hat ihn angetrieben, was wollte er bewirken und warum.
Ja, es ist ja oft auch so, dass wenn man jetzt ein Buch liest und wenn man dann die Biografie sieht, versteht man vieles mehr. Also wo das herkommt, warum er so denkt, wie er denkt und so. Was ist denn für dich die Stärke dieses Buches? Die Besonderheit, wo du sagst, wow, das ist, macht es wirklich besonders.
Auf der einen Seite war Hansen an Keller und der Family näher dran als jeder andere, weil Keller hat nie viel von sich privat zu viel rausgelassen irgendwie. Das war alles ein bisschen eher. Also man erfährt Sachen über Keller, die man sonst nicht erfährt. Und genau das, also für mich persönlich, dass man sieht, aus welchen Traditionen hat Keller seine Gedanken, aus welchen persönlichen Erfahrungen ist er drauf gekommen. Und nochmal so auch dieses, das, was Keller gewollt hat, sein Konzept, das, womit er Leute geprägt hat, das wirklich mal zusammengebunden zu kriegen, zu einem Entwurf oder ein Buch, das du lesen kannst und musst dich nicht durch alle Bücher von Keller wühlen, was dann ja doch einige sein sind, die man verstehen muss. Und einfach einen Denker mal so in einem Buch nachvollziehen und kennenlernen.
Wem empfiehlst du das zur Lektüre? Du hast eben gesagt, nach dem, was du eben gesagt hast, klingt es so, na, das kann auch mal so ein Einstiegsbuch sein. Wer sich mal auseinandersetzen will mit Keller, sollte erstmal die Biografie lesen.
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also zum einen würde ich es empfehlen, tatsächlich denen, die von Keller was gehört haben, wo der Pastor Keller in der Gemeinde zitiert, also in unserer Gemeinde kommt das öfter mal vor, mir ahnt irgendwie, Mensch, der könnte ja spannend sein, der Typ, den will ich mal kennenlernen, dann ist das sicherlich ein guter Einstieg. Aber auch für die, die Keller gelesen haben und begeistert waren und nicht von ungefähr kommst, dass Keller ganz viele, gerade Pastoren so der jüngeren, mittleren Generation sehr massiv geprägt hat, auch in Deutschland. Und wer das Buch liest, versteht dann warum. Also ich sag mal, die Keller-Fans, die seine Bücher verschlingen, sind mit Sicherheit auch die Biografie begeistert lesen werden, weil du eben dann vieles nochmal ganz anders verstehst. Aber vielleicht auch die, denen Keller noch gar nicht so viel sagt, aber die sich die Frage stellen, was bedeutet christlicher Glaube, Evangelium in unserer nachchristlichen, säkularen Kultur? Wie können wir Glauben heute leben? Wie können wir Glauben verkündigen, sprachfähig machen? Ich glaube, die finden hier einen sehr inspirierenden Ansatz, mal so als komplett auch dargestellt und nicht nur in einzelnen Themen, die Keller in Büchern behandelt.
Ja, gefährliche Frage, hast du ein Lieblingszitat von Keller?
Ja, ich muss aber es ganz genau, also ist vielleicht auch einer der bekannteren Sätze von ihm. Du bist ein größerer, ich weiß nicht, ob ich es jetzt ganz wörtlich hinkriege, du bist ein größerer Sünder, als du je geahnt hattest, aber du bist auch mehr geliebt, als du je geahnt hattest.
Wow.
Also das ist genau seine Botschaft auf den Punkt gebracht, worum es ihm geht. Nicht, dass wir uns bei Gott irgendwie Punkte sammeln müssen, irgendwas verdienen müssen oder auch nur könnten, wer das versucht, schätzt sich hoffnungslos falsch ein, sondern wir sind als Menschen so hoffnungslos verloren, dass Jesus für uns die Schuld bezahlen musste, die wir nicht bezahlen können. Aber genau das ist, wir sind auch so geliebt, dass Jesus das für uns getan hat. Und das gibt uns Selbstbewusstsein, das stellt uns auf eine ganz neue Ebene. Das war, denke ich, das Zentrum auch seines Denkens.
Das ist ja im Prinzip auch der Kern vom Evangelium.
So ist es. Deswegen sagt er evangeliumszentriert.
Ja, genau. Macht schon Sinn. Ich habe es verstanden. Ja. Uwe, was wünschst du dir denn von diesem Buch, außer hohen Verkaufszahlen?
Ja, die wünsche ich mir natürlich auch,
ja, dass klar.
Wir 10 Auflagen fahren, keine Frage.
Ja, super.
Aber das ist genau das, wovon wir es hatten, ne? Dieser evangeliumszentrierte Glauben. Der Glaube, bei dem Jesus im absoluten Zentrum steht und wo man begreift, ich muss mir meinen Wert vor Gott nicht verdienen. Der sich aber genau darum solidarisch und ganzheitlich, auch sozial verantwortlich der Welt und den Zeitgenossen zuwendet. Und das von diesem Impuls und von der Bewegung, die Keller damit angestoßen hat, dass das weitergeht und dass davon Christen, aber auch Kirchen, Pastoren inspiriert werden und in dem Sinne auch Kirche für die Stadt zu sein oder Gemeinde für die Stadt zu sein. Ich glaube, wenn das Buch dazu beiträgt, dann hat es sich echt gelohnt.
Prima, also ich werde es lesen, es hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Danke, Uwe.
Ja, danke dir.
Uwe Bertelmann war heute mein Gast. Wir haben über ein Buchprojekt gesprochen, das er betreut hat. Timothy Keller, was ihn prägte, Menschen, Bücher und ein gnädiger Gott, geschrieben von Colin Hansen. Das Buch hat 352 Seiten, kostet 26 Euro. Kaufen können Sie das Buch in den Alpha-Buchläden oder beim lokalen Buchhändler Ihres Vertrauens. Bestellen lässt es sich im Netz, zum Beispiel direkt bei uns, brunnen-verlag.de. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss.
Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.